Ich lese aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief: Bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte: Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es doch sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund.
Die Geschichte über den Propheten Elisa ist eine Geschichte, die in bestimmter verschiedener Hinsicht bemerkenswert ist. Das eine ist, es gibt gar nicht so viele Heilungsgeschichten im Alten Testament, wie wir das vielleicht gefühlsmäßig denken würden, weil wir im Neuen Testament so viel davon haben. Das andere ist, überlegt euch mal diese Situation. Da haben Soldaten eines syrischen Generals bei einem Feldzug ein junges Mädchen gefangen genommen und die ist jetzt Sklavin der Gemahlin des Generals. Dieser General hat, wie es so ist, viele Schlachten gewonnen und vermutlich wird er auch Schlachten gegen Israel gewonnen haben. Ansonsten hätte er ja nicht zum Beispiel diese Sklavin erbeutet. Die Lage zwischen den Israeliten und den Syrern in der damaligen Zeit, ich rede von damals, sehr angespannt. Und dennoch, obwohl da sozusagen regelmäßig zwischen diesen beiden Völkern Krieg geschieht, heilt der Gott Israels den General des syrischen Königs. Ohne irgendwelche Friedensvertragsverhandlungen oder Vorteile für das Volk Israel. Wir können daran sehen, dass der Gott, schon der Gott des Alten Testamentes, ein Gott ist, der nicht nur den Israeliten, nicht nur den Gläubigen, sondern allen Menschen zugewandt ist, ob sie an ihn glauben oder nicht. Entscheidend ist, ob wir uns auf Gott zubewegen. Jesus hat das in Matthäus 7 mal so formuliert: Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Aber darum ging es uns jetzt nicht bei dem Zitat dieses Textes. Was wichtig ist und eine gute Vorbereitung für den Predigtext ist, die Vorstellung, die Naaman hat, von einer richtigen Wunderheilung. Wie sieht eine ordentliche Wunderheilung aus? Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen, zu dem Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von Aussatz befreit. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie dann der Prophet da rauskommen soll und da möglichst lautstark seinen Gott anruft. Oh Herr, segne den Naaman! Und wie er dann die einzelnen Stellen berührt. Oder vielleicht auch nicht, weil Aussatz ist ja ansteckend, also vielleicht mit einem Handschuh oder so. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber ihr könnt euch selber das vorstellen, was der da vielleicht für einen Zinnober gemacht hat. So, glaube ich, ticken wir Menschen. Wenn wir etwas Großartiges erleben wollen oder wenn etwas Großartiges, Besonderes, Bedeutsames in unserem Leben geschieht, dann wollen wir auch, dass sich das so anfühlt und wollen, dass das in irgendeiner Form großartig rüberkommt. Das ist jetzt echt böse, was ich sage, aber es ist eine Sache, die mich echt manchmal beschäftigt. Die Ehe ist ja eigentlich nur ein Versprechen. Also nach protestantischem Verständnis. Ne? Katholiken sehen es ein bisschen anders. Die Ehe ist nur ein Versprechen. Ein Versprechen zwischen zwei Menschen. Und der Wert der Ehe ist der, dass diese beiden Menschen das Wort halten. Natürlich feiern wir das auch. Aber ich habe das Gefühl, so in den letzten 20, 25 Jahren, diese Hochzeiten werden immer aufwendiger. Die Leute denken sich immer mehr aus, es wird immer mehr Geld ausgegeben und es wird immer raffinierter und teurer. Aber wie ist das mit der Qualität des Worthalten? Wie hat sich das in den letzten 25 Jahren entwickelt? Da habe ich das Gefühl, dass wir auf der einen Seite versuchen, der Sache immer mehr Bedeutung zu geben und auf der anderen Seite aber spüren, dass es uns leicht doch abrutscht in eine Bedeutungslosigkeit, dass sich viele Menschen überhaupt fragen, warum soll ich überhaupt heiraten? Und am liebsten eigentlich nur die Feier machen wollten und gar nicht mehr unbedingt vielleicht sozusagen dieses Wort versprechen. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, dass ganz, ganz viele Sachen einfach von vorne super toll aussehen und dass schlappe Sachen einfach gepeppt werden. Ob das zum Beispiel ist in irgendwelchen TV-Serien, wo ziemlich schlappe Witze, über die keiner lachen kann, noch versucht wird aufzupeppen, indem man im Hintergrund Lachen einblendet, damit man weiß, das war jetzt ein Witz, du musst lachen. Oder aber, dass langweilige Sendungen dadurch gepeppt werden, dass es dramatische Musik gibt. Guckt euch mal so einen richtig spannenden Horrorfilm an und macht die Musik weg. Dann läuft da einfach nur so ein leicht bekleidetes Mädchen durch einen dunklen Raum. Da passiert eigentlich gar nichts. Man muss gar keine Angst eigentlich haben, weil wie viele Menschen passiert es, nachts mal kurz leicht bekleidet durch die Wohnung zu tappen und es ist dunkel. Oder aber zum Beispiel Gammelfleisch. Graues Gammelfleisch, wie kriegst du das verkauft? Du musst es zum Grillen in Paprikasoße einlegen, dann ist es wieder knallrot, sieht richtig frisch und lebendig aus und wir kaufen es. Und erst wenn wir die Packung aufmachen, stellen wir fest, dass die rote, leuchtend rote Farbe nicht von der Frische des Fleisches zeugt. Wir haben viele Bereiche unseres Lebens, wo es viel von vorne zu sehen gibt, aber wo selten viel dahinter ist. Der heutige Predigtext, finde ich persönlich, hebt sich massivst von dieser Vorstellung ab. Ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen zu weit vorne gerutscht. Ne? So besser? Jetzt bin ich leiser, aber vielleicht puste ich nicht mehr so. Ich finde, der heutige Predigtext ist richtig so eine Art Understatement-Text, weil unauffälliger kann man es schon gar nicht mehr machen. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Jesus kam auch wieder nach Kana in Galiläa. Dort hatte er Wasser zu Wein gemacht. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank in Kapernaum. Der Beamte erfuhr, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Da ging er zu ihm und bat ihn, komm nach Kapernaum herunter und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagt zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte erwiderte, Herr, bitte geh hin, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagt zu ihm, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte, und ging nach Hause. Unterwegs kamen ihm schon seine Diener entgegen. Sie riefen, dein Kind lebt. Der Mann erkundigte sich, seit wann es dem Jungen besser ging. Sie berichteten ihm, gestern um die 7. Stunde hat das Fieber aufgehört. 7. Stunde ist 6 Uhr morgens, geht die Sonne auf, +7, 6 plus 7 ist 13 Uhr, also 13 Uhr mittags war das. Jetzt habe ich den Faden verloren, Mist. Dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Das war bereits das 2. Zeichen, das Jesus vollbracht hatte. Es geschah, als er von Judäa nach Galiläa zurückkam. Es heißt, ein Königlicher kommt zu Jesus. Ein Königlicher kann viel bedeuten. Das kann heißen, ein entfernter Verwandter des Königs, ein Bediensteter des Königs oder ein Soldat des Königs. Deswegen, wenn ihr in unterschiedliche Bibeln reinguckt, könnt ihr da sozusagen für diesen Mann unterschiedliche Bezeichnungen finden. Die Basisbibel, die ich hier benutzt habe, hat sich entschieden, das einen Beamten des Königs zu nennen. Nun, das königliche Haus in Israel ist nicht unbedingt ein Freund von Jesus. Johannes der Evangelist beschreibt, dass Jesus die Nachfolge von Johannes dem Täufer antritt. Einige seiner Jünger sind schon vorher Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Und Johannes wird von Herodes, dem König, festgesetzt und später auch hingerichtet. Also von daher ist König Herodes und die Familie Herodes nicht unbedingt ein Freund von Jesus. Und trotzdem, ähnlich wie bei der Geschichte von Naaman und Elisa, ist es so, dass Jesus auch für diesen Mann offen ist, der potenziell sozusagen für einen seiner Gegner oder Feinde arbeitet. Und dieser Mann sagt, komm nach Kapernaum herunter und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus antwortet darauf, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Darin steckt die Kritik Jesu, dass die Menschen, denen er begegnet, oft nur so lange bereit sind, in ihm den Messias zu sehen, solange er ihnen großartige Zeichen und Wunder anbietet. Wer will schon hinterher die Predigt nach dem Wunder hören, wo es um moralische Herausforderungen geht, wo es um Ehrlichkeit geht, wo es um sich nicht bereichern geht, wo es um Teilen und Abgeben geht? Seine moralischen Herausforderungen, da interessiert sich viel weniger Leute für. Die Zeichen und Wunder sind es, weswegen die Leute oft kommen. Dieser königliche Beamte, dieser Mann macht Jesus klar, dass es ihm nicht um Zeichen und Wunder geht. Er ist ein Vater, der seinen Sohn liebt und deswegen seinen Sohn nicht verlieren will. Es geht ihm nicht um Zeichen und Wunder, es geht ihm um das Überleben seines Sohnes. Darum sagt er noch einmal, Herr, bitte geh hin, bevor mein Kind stirbt. Und jetzt, wo diese Liebe dieses Mannes deutlich wird, hat er die Aufmerksamkeit Jesu. Und jetzt ist die Frage, was wird Jesus tun? Wie wird Jesus diesen Jungen heilen? Ich kann mir gut vorstellen, wie dieser Vater sich das vorgestellt hat, dass Jesus seinen Sohn heilt. Er würde vielleicht sagen, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir nach Hause kommen, sich vor meinen Sohn hinstellen und zu Gott beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand auf meinen kranken Sohn legt und ihn von seiner Krankheit befreit. Aber stattdessen sagt Jesus nur, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Und hier, glaube ich, kommt der eigentliche, absolute Höhepunkt dieser Geschichte. Und dieser Höhepunkt, dieser Knaller, gehört noch nicht einmal Jesus, sondern diesem Königlichen, diesem Beamten. Denn er wird nicht zornig und schimpft. Er sagt nicht, jetzt bin ich diesen weiten Weg gegangen und dann sagst du einfach nur, geh nach Hause. Er glaubt dem Wort Jesu. Er hat kein Zeichen und Wunder gesehen. Jesus ist nicht zu ihm nach Hause gekommen. Jesus hat noch nicht mal vernehmlich laut für diesen Sohn gebetet. Er hat einfach nur gesagt, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Also es ist gar nichts passiert. Also mickriger, kleiner, unauffälliger, ungeschehener kann doch ein Wunder gar nicht mehr sein. Wie, mein Sohn ist todkrank, okay, geh nach Hause, er lebt. Ich meine, kann man das noch kleiner machen? Geht das noch unauffälliger? Wieso ist das so, dass Jesus und Gott in ihm so unspektakulär handelt? Wieso ist es, dass das so mühelos erscheint, so im Beiläufigen. Und da habe ich zwei Gründe gefunden, warum das so ist. Und der erste Grund, warum dieses Wunder so unspektakulär ist, heißt, er kann's. Also wenn ich zwei Kästen Wasser die Treppe raufschleppe, also zwei Kästen gleichzeitig, dann schnaufe ich und schimpfe ich und hinterher muss ich mich erstmal hinsetzen und dann werde ich erstmal allen erzählen, dass ich zwei Kästen Wasser, zwei, ein Kasten, zwei Kasten, linker Arm, rechter Arm, zwei Kästen Wasser gleichzeitig die ganze Treppe ganz alleine hochgetragen habe. Was wird ein fitter Ausdauersportler sagen? Er wird sagen, soll ich den Bierkasten gleich auch noch mitnehmen? Weil es mir schwerfällt, mache ich so einen Riesenschiss drum und so einen Riesenaufwand und tue so, als wenn ich da, wer weiß, was für eine Heldentat getan habe, weil für mich war es anstrengend und herausfordernd. Was sollte es geben für Gott, was für Gott anstrengend und herausfordernd ist? Wenn Gott gesagt hat, die Welt soll passieren und die Welt entsteht. Wo soll Gott noch schnaufen, machen, tun oder irgendwie irgendwas Aufwendiges machen? Dass Gott so unauffällig handelt, liegt daran, dass es für ihn einfach ein Klacks ist. Gott braucht kein großes Brimborium. Wir brauchen vielleicht das Brimborium. Für uns ist so ein Wunder unfassbar, für Gott nicht. Und jetzt kommen wir noch an einen ganz knackigen Nebengedanken. Bei all den Gebeten, die wir beten, ob das harmlose Gebete sind oder sehr schwierige, ernsthafte, ob es Dinge sind wie, oh Herr, ich brauche einen Parkplatz, oder ob es wirklich lebensbewegende Sachen sind, weil es uns wie diesem Vater geht, dass jemand, den wir lieben, vielleicht wirklich in einer ja, lebensbedrohenden Krankheit steckt. Für all diese Gebete, die wir sprechen, es geht bei Gott niemals um das Können, sondern immer um das Wollen. Und wenn unsere Gebete erhört werden oder unsere Gebete nicht erhört werden, lag es nicht daran, an dem Können Gottes, sondern an dem Wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den wir vielleicht mal bei der einen oder anderen Situation anwenden müssen. Okay, also das Erste ist, es gibt kein großes Brimborium, wenn Jesus da heilt, weil es macht ihm keine Mühe. Es ist einfach nur eine Frage, ist das jetzt dran oder nicht. Das Zweite ist Vertrauen, das ist das zweite Stichwort. Jesus nervt schon jetzt die Sensationsgeilheit seiner Fans. Der Leute, die kommen, wenn er heilt und Wunder tut und die nicht ihn wollen, sondern die Show. Und er weiß, dass spätestens, wenn er aufhört, die Show zu liefern, die sie wollen, dass sie ihn abservieren werden. Den Jesus, der 1000, 2000, 5000 Leute speist, den wollen alle sehen. Den Jesus, der am Kreuz hängt, wer will den verehren? Der ist zum Bespucken. Aber Jesus geht es nicht darum, eine gute Show zu liefern. Er ist kein Entertainer. Es geht ihm darum, dass Menschen ihm vertrauen. Ihm, dem Sohn Gottes. Nicht, weil sie Blitz und Donner und Sturm und Erdbeben erlebt haben, sondern weil sie ihn für vertrauenswert halten. So vertrauenswert, vielleicht sogar entgegen allem Anschein vertrauensvoll. Das ist das, was Jesus wichtig ist. Deswegen kein großes Brimborium. Ein letzter Gedanke, es wirkt. Jesus muss auch gar nichts groß rum erzählen, dass der Junge jetzt wirklich geheilt ist und dass er wirklich, wenn er nach Hause kommt und der Junge lebt, dass er wirklich das zurückführen kann auf ihn allein oder so. Und auch nicht, dass er dem Mann sagt, pass auf, ich habe gerade an deinen Sohn gedacht und dann hat's pling in meinem Inneren gemacht und da wusste ich, jetzt ist er gesund, du kannst in Ruhe gehen, sondern er sagt einfach nur, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Der Königliche, der Beamte wird es schon von alleine rauskriegen, weil Gottes Wunder solide sind. Bei vielen Dingen, die sehr aufgeblasen sind, erleben wir hinterher die Enttäuschung, wenn wir merken, es war doch nicht so toll. Ich bin mal sehr gespannt auf die Regierungszeit von Trump. Er hat ja bei seinem Antritt eine Menge erzählt, was er alles machen und tun will und hat ja ganz deutlich gemacht, ich bin ganz anders als alle anderen Politiker. Die anderen schwätzen, ich handle. Ja, schauen wir mal, was er wirklich hinkriegt. Manche Propheten des Alten Testamentes sagen, hört, was wir euch zu sagen haben, ist von Gott. Aber ihr müsst es nicht glauben. Guckt einfach, ob es eintrifft. Und wenn es eintrifft, dann wisst ihr, Gott hat gesprochen. Und wenn es nicht eintrifft, naja, dann waren wir Schwätzer. Das heißt, die Unauffälligkeit, in der Jesus handelt, hat auch damit zu tun, dass Jesus sich denkt, das wird der Mensch schon selber rauskriegen, dass sein Sohn wieder gesund ist, dass das geschehen ist. Da muss ich nicht noch groß erzählen, ja, und dein Sohn ist wieder gesund und das war ein Wunder Gottes. Wenn der Mann nach Hause kommt und seinen Jungen gesund sieht, weiß der das selber. Das muss dem gar nicht erzählt werden. Und die Geschichte endet ja auch damit, dass es heißt, dass die ganze Familie anfängt, an Jesus zu glauben. Mein letzter Gedanke, was ist unsere Aufgabe daraus? Was bedeutet dieser Text für uns? Ich glaube, es gibt zwei Fragen, von denen es gut sein könnte, dass wir uns stellen. Die erste Frage ist, welche Zeichen halten wir nötig, damit wir Gott vertrauen? Also wo denken wir, jetzt ist wirklich Gott in meinem Leben? Wie muss ich das anfühlen? Was denken wir, müsste dabei sein, damit wir sicher sind, dass Gott wirklich bei uns ist? Und ich glaube, wir alle haben da so bestimmte Dinge, wo wir denken, daran kann ich das erkennen. Und das Zweite, das ist, finde ich, echt schwierig. Und da muss ich sagen, bin ich auch echt eine Null drin irgendwie, weil ich mir das auch anders wünsche. Ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre zu sagen, ich will versuchen, Gott zu vertrauen. Einfach so. Ohne, dass es Plingen macht, ohne, dass es Brimborium macht, ohne dass ich irgendwelche besonderen Gefühle habe, sondern einfach so möchte ich auf Gott vertrauen. Jetzt singen wir das Lied Dir gebührt die Ehre.
Ich lese aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, »Wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen.« Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief: Bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte: Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es doch sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund.